Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.
Serdar Deniz vom Podcast Fettucation war nicht wirklich überrascht, als er vor einem Jahr die Diagnose Typ-2-Diabetes erhielt. Denn er lebt mit Adipositas und Typ-2-Diabetes ist in seiner Familie weit verbreitet. Auch mit Begleit- und Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck war er vertraut. Doch dass der Diabetes auch einen Einfluss auf seine Mundgesundheit haben kann, das wusste er bislang nicht. Auch seine Zahnärztin hatte ihn bislang nicht darauf angesprochen. Mit Dr. Frank Mahr-Ahrens, Zahnarzt und Berufsschullehrer für Zahnprophylaxe, spricht Serdar Deniz über die Wechselwirkung von Diabetes und Parodontitis, über Möglichkeiten der Prävention und Zahnpflege sowie darüber, was sich in seinem Leben geändert hat, seitdem er die Diabetesdiagnose erhalten hat. Für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Aminomed, Böhringer Ingelheim, Doc Morris, IKK Classic und Lilly Deutschland.
Ja, schönen guten Tag, Herr Deniz. Mein Name ist Dr. Frank Mahr-Ahrens. Ich bin jetzt momentan in Leinfelden-Echterdingen. Das liegt bei Stuttgart in der Nähe vom Flughafen. Deswegen hören wir auch manchmal Flugzeuge. Ich bin jetzt hier im sogenannten Siebenmühlental. Das ist eine sehr schöne Umgebung. Das war eine Eisenbahnlinie, die von Echterdingen bis nach Waldenbuch ging. Und jetzt ist es eben zurückgebaut und als Fahrradweg, als Spazierstrecke nutzbar. Ja, genau.
Schön.
Das wäre jetzt so meine Umgebung, damit Sie wissen, wo ich mich gerade befinde.
Ja, bei mir sieht es leider nicht ganz so idyllisch aus. Ich laufe durch einen klassischen Berliner Park im Stadtteil von Berlin-Pankow. Man hört sicherlich vielleicht das eine oder andere Mal Kinder im Hintergrund, weil hier ist ein Kindergarten auch in der Nähe. Und das Wetter ist allerdings tatsächlich fast schon kaiserlich, will ich sagen. Auf der einen Seite sieht es ein bisschen schon dunkel aus. Das ist der Grund, warum ich auch heute noch eine Jacke trage, war ein bisschen falsch. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht, auch ein bisschen ins Schwitzen zu kommen, wenn ich den einen oder anderen Schritt hier noch mit Ihnen gemeinsam mache.
Genau. Also bei uns war gestern die Weltuntergang mit Hagel, mit Sturm, mit allem Möglichen. Da wäre es gar nicht gegangen. Und jetzt haben wir so ein bisschen Rückseitenwecker. Das schlechte Wetter ist weggezogen, aber es kommen so langsam wieder ein paar Wolken. Und ich hoffe, dass es jetzt ohne Regen hier unsere Zeit über durchhält. Ich möchte Ihnen ganz einfach für unser Gespräch das Du anbieten. Also ganz einfach Frank. Wenn das okay ist für sich oder für dich.
Natürlich, dann bin ich auf jeden Fall der Serdar.
Ja, sehr klar. Schön, Serdar, alles klar. Also Thema ist ja heute Parodontitis und Diabetes. Wie hängen beide Erkrankungen im Anspruch zusammen, beziehungsweise welche Wechselwirkungen haben wir hier bei diesen Krankheitsbildern? Und zunächst einmal möchte ich so ein bisschen erklären, den Aufbau, was ist dann so eine Parodontitis? Weil im Volksmund wird ja oft gesprochen davon, dass es sich um eine Parodontose handelt. Also sie sagen, ich habe Parodontose. Parodontose ist nun nicht entzündlich. Parodontitis ist entzündlich. Wenn wir vom Parodontium sprechen, so ist es der Zahnhalteapparat. Das heißt also, bei einer Parodontose habe ich eine Abbausituation, eine langsam fortschreitende Abbausituation. Das kennt man, wenn wir ältere Familienmitglieder haben. Da sieht es so aus, als wenn die Zähne plötzlich länger geworden sind. Ganz einfach hängt es damit zusammen, die Zähne sind nicht länger geworden oder auch nicht unbedingt herausgewachsen, wie es vielleicht bei Kindern ist, wenn Zähne sich in der Neubildungsphase befinden, sondern es hat einfach mit der Reduktion des sogenannten Alveolarknochens, also des Knochens, der sich unmittelbar um die Zähne herum sich befindet. Und dieser reduziert sich eben mit zunehmendem Alter, aber ohne Entzündungswerte. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Da gibt es auch keine Blutungen oder sonst irgendwas. Ja, Serdar, jetzt würde ich noch ganz gerne fragen, was dich so jetzt mit dem Thema Parodontitis und Diabetes rumtreibt. Wie bist du auf dieses Thema gekommen oder gestoßen?
Also gestoßen bin ich im Grunde darauf, dass ich mich so ein bisschen gefragt habe. Ich meine, Süßigkeiten essen und zuckerhaltige Getränke trinken, Koffein, dass das jetzt nicht zwingend gut für die Zähne ist, das weiß, glaube ich, jedes Kind. Aber mich hat natürlich auch irgendwie interessiert, gibt es da noch mehr, worauf ich achten sollte, wenn ich halt irgendwie zum Beispiel was Süßes esse. Also ich meine, ich bin Typ 2 Diabetiker und ich glaube, ich kenne da noch nicht alle Risiken, die zum Beispiel auch mit den Zähnen einhergehen.
Also das Süße hat jetzt, sage ich mal, was die Zähne angeht, zunächst mal auch damit zu tun, dass es natürlich Karies hervorrufen kann. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist natürlich, dass die süßen Nahrungsmittel ja auch direkt wieder Einwirkung haben auf die Diabetes-Situation. Nicht? Das heißt also, ich muss ja hier schauen, wie sind meine Werte, beziehungsweise wenn ich es noch gar nicht weiß, dass ich überhaupt ein Diabetes-Risiko habe, dann muss ich verschiedene Dinge vorher abklopfen. Also was uns als Zahnärzte zum Beispiel auffällt, wäre eben eventuell ein schlechter Atem oder so ein Acetongeruch, wenn der Patient bei uns eben zur Routineuntersuchung kommt. Wenn wir dann so einen Verdacht haben, dann schauen wir eben mit dem PSI, Screening Index, wie sieht es aus bei den Patienten mit Taschentiefen, wie sieht es aus mit Blutungen im Zahnfleischbereich oder Zahnhaltebereich. Das wäre so unser Paar. Es gibt ja auch diesen Glukosetest, den die Diabetiker ja selber machen mit der Fingerbeere, sich da sozusagen einen Blutpfropfen zu bilden, zu schauen, wie ist jetzt mein Blutzuckerwert, liegt er über 140 oder sogar über 200, dann wäre es natürlich schon sehr kritisch. Ja. Hast du sowas schon mal gemacht?
Ich habe mal eine Weile meinen Blutzucker getrackt mit so einem Sensor, also ich bin Typ 2 Diabetiker und wollte halt aber irgendwie mal wissen, wie sich so während des Essens, beziehungsweise ein, zwei Stunden danach sieht man es ja dann im Blutzucker, wie sich so da eben der Blutzuckerspiegel verhält, ob es halt Dinge gibt, auf die ich halt extrem anschlage oder halt auch nicht. Und so bin ich dann auch so ein bisschen halt eben auf das Thema gestoßen.
Serda, also du warst beim Zahnarzt und hat jetzt der Zahnarzt bei dir auch so eine Taschenmessung gemacht? Also wir sagen ja im Fachjargon diesen Parodontalen Screening Index, den PSI-Code, bewertet oder hat er das nicht gemacht?
Nee, das hat er tatsächlich nicht gemacht. Also es war in meinen Augen eine normale Routineuntersuchung, wo halt irgendwie mal geguckt wurde, ob eine Karies da ist, ob vielleicht noch irgendwie ein Loch nochmal neu verfugt werden muss quasi. Aber wir sind da jetzt gar nicht tiefer drauf eingegangen.
Und du hast jetzt auch nicht ihn direkt angesprochen oder hast du schon was von deinem Diabetes gewusst, als du zum Zahnarzt kamst oder noch nicht?
Also ich war jetzt schon mehrfach natürlich beim Zahnarzt, auch vor der Zeit, bevor ich von meinem Diabetes gewusst habe und jetzt natürlich auch nach der Zeit. Aber weder davor, nach, danach und ja, das ist durchaus bekannt, dass ich den Typ 2 Diabetes habe.
Okay, und der hat auch, nachdem du gesagt hast, ich habe jetzt Typ 2 Diabetes, nicht gesagt, dass er da so einen PSI-Test machen wird oder mal mit der Sonde reinschaut, wie sieht es mit deinem Zahn an oder dass er mal gewackelt hat an den Zähnen vielleicht, zu gucken, ob die locker geworden sind.
Genau, so ein bisschen gewackelt hat er schon, beziehungsweise sie, aber sonst nichts weiter. Also da war eher die Argumentation, das sieht alles soweit gut aus, bis auf eben halt eine leichte Karies an ein, zwei Stellen, aber tiefer sind wir dann da auch tatsächlich nicht weiter eingestiegen.
Okay, also um das geschwind noch zu erklären, normalerweise geht man so alle 2 Jahre, ist das möglich, bei gesetzlich versicherten Patienten mit einer speziellen parodontalen Sonde, die auch PSI-Sonde hat, einfach am Zahn entlang Richtung Zahnfleisch und schaut jetzt einfach, wie tief komme ich da rein. Also beim Gesunden sind es so bis zu 2 mm. Wenn ich jetzt so eine Zahnfleischentzündung habe, die Gingivitis, also die Vorstufe von einer Parodontitis sozusagen, die ich auch noch mit guter Mundhygiene in den Griff bekommen kann, dann sind es vielleicht so bis maximal 3 bis 4 mm. Und so ab 5 mm spricht man dann auch von einer Parodontitis. Und das wird jetzt einfach nochmal eingeteilt in 1 und 2, also leichte Gingivitis, schwere Gingivitis. 3 und 4, leichte Parodontitis oder schwere Parodontitis. Und jetzt darf ich dich fragen, wie alt bist du?
Ich werde dieses Jahr 37.
37, okay, dann wärst du noch in dieser jugendlichen Gruppe. Gibt es noch weitere Risiken, wie du gesagt hattest, die vielleicht so auf eine Diabetes, hast du Übergewicht oder sowas in der Art?
Ja, ich bin nicht nur Typ 2 Diabetiker, weil ich schlank bin. Das bin ich nämlich nicht. Ich habe starkes Übergewicht, ich bin adipös. Ich wiege jetzt aktuell 110,8 Kilo. Ich habe jetzt im guten, etwas gut über ein Jahr knapp 14 Kilo abgenommen und habe auch daraufhin mit Erkenntnis bzw. mit Diagnose für den Typ 2 Diabetes Ozempic bekommen, was ich ehrlicherweise dazu sagen möchte, weil auch das Medikament nicht nur gut gegen meinen Diabetes geholfen hat, sondern auch tatsächlich bei der Abnahme mich halt wirklich positiv unterstützt hat. Und jetzt gab es noch ein bisschen Bluthochdruck, der sich mittlerweile auch ganz gut eingepegelt hat aufgrund von Medikamenten. Und ja, da bin ich jetzt gerade auch aktuell erstmal ganz zufrieden mit. Natürlich muss noch einiges an Gewicht runter, aber daran arbeite ich.
Ja, das kenne ich auch von mir. Ich habe leider auch medikamentenbedingt Gewichtszunahme, bin auch immer aber jährlich beim Arzt und habe auch natürlich in der Familie schon Diabetiker gehabt. Zum Beispiel meine Mutter, die hatte auch das diabetische Fußsyndrom. Da mussten dann scheibchenweise Zehen abgenommen werden oder bei meinem Onkel wurden sogar Beine amputiert. Und das, was wir im Körper sehen, das passiert natürlich auch im Zahnhalteapparat. Das heißt, wir haben bei diesen Erkrankungen eine verminderte Durchblutung. Verminderte Durchblutung bedeutet aber auch verminderte Immunabwehr. Das heißt, dass ich mit meinen Körperabwehrzellen, also es gibt da diese Fresszellen, die Makrophagen zum Beispiel oder Leukozyten, kennt man vielleicht als weiße Blutkörperchen, dass die gar nicht mehr dahin kommen, wo die Tasche entzündet ist. Sodass sich natürlich das dann noch weiter aufschaukelt. Noch dazu produzieren dann auch bestimmte Risikokeime, sogenannte Zellgifte, also Zytotoxine, verhindern auch eben durch diese Situation die normale Körperabwehr, die ich sonst habe. Und dann kommt noch ein Großes dazu, dass sich die Keime, die sich in der Tasche ansiedeln, sogenannte Anaerobier sind, also Keime, die ohne Sauerstoff auskommen. Und das ist ja klar, ne? Wunderbar, die Tasche ist sozusagen 8 mm tief, da kann man putzen, wie man will, da kommt man mit der besten Zahnbürste nicht hin. Das heißt also, die fühlen sich da pudelwohl, haben 37 Grad, man hat dann noch Blutzucker, ne, vermehrt im Blut, sodass die dann also auch sich da wunderbar mit Blutzucker versorgen können und dann entsprechend ihren Unheil anrichten. Und das ist jetzt das Problem, dass bei jugendlichen Patienten, dass wir da zum Beispiel 10% haben, die diesen aggressiven Typ haben. Aggressiver Typ oder aggressive Parodontitis bedeutet Knochenverlust von teilweise 70-80% innerhalb von 1 bis 2 Monaten, was natürlich hochdramatisch ist und auch zu Zahnverlust führen kann. Es geht darum, jetzt zu schauen als Zahnarzt, gerade bei jugendlichen Patienten, die also auch Diabetes haben, ist da jetzt eine aggressive Form. Also der Patient wird vielleicht schon sagen, oh, die Zähne werden jetzt locker und da kommt sogar Eiter raus. Also wenn man das natürlich hat, dann ist einmal das Kind schon sehr stark in den Brunnen gefallen. Und da gibt es eben einmal den Porphyromonas gingivalis bei den chronischen Patienten, die chronische Typen haben, und es gibt diesen Aggregatibacter actinomycetes comitans, ganz kompliziert, der bei diesen aggressiven Parodontitis-Situationen anzutreffen sind. Ja, was machen jetzt diese Keime? Die verbreiten natürlich Zytotoxine, also Zellgift, und sie haben auch Leukotoxin und töten damit auch die weißen Blutkörperchen ab und auch die Makrophagen, sozusagen die Fresszellen, die da alles machen. Und die machen das natürlich nicht nur, jetzt sage ich mal salopp, in der Zahnfleischtasche, sondern das kann sich auch im ganzen Körper ausbreiten, weil wir natürlich diese verminderte Mikrodurchblutung zwar haben, aber die Keime können trotz alledem sich in die Blutgefäße an der Tasche oder im parodontalen Gewebe auch ins Blutgefäßsystem transportiert werden. Und dann können eben zum Beispiel gerade das Herz geschädigt werden. Herzinfarkt ist gefährlich, Niereninsuffizienz wäre gefährlich. Oder auch Augen, also überall, wo wir feine Durchblutungen haben, Netzhautschäden und so weiter. Das wird natürlich durch diese Keime auch noch wechselseitig begünstigt. Und das macht es so problematisch. Das führt sogar dazu, dass Patienten eine um 6 Jahre geringere Lebenserwartung haben. Bloß weil sie in Anführungszeichen noch zusätzlich zu ihrem Diabetes eben noch diese aggressive Parodontitis haben. Und das ist ja schon eine Hausnummer, 6 Jahre geringere Lebenserwartung. Und das macht es eigentlich aus meiner Sicht erforderlich, dass wir da mehr gemeinsam arbeiten und ja, mit den Medizinern, mit dem Hausarzt in Kontakt treten. Also ich habe das bei meinen Patienten eigentlich immer routinemäßig gemacht. Es ist auch sehr wichtig, dass man die Patienten sich nochmal mit dem Hausarzt durchgeht, weil es geht ja auch darum, wenn ich jetzt therapiere, also das heißt, ich muss vielleicht größere Eingriffe machen, ich muss vielleicht Zähne entfernen, ich muss vielleicht am Zahnfleisch operieren, aufklappen, damit ich unter Sicht an die Sachen herankomme und so weiter und so fort. Da muss ich natürlich dann auch sicher sein, dass zum Beispiel der HbA1-Wert nicht über 9 ist. Da darf ich gar nichts dann machen als Zahnarzt. Und meistens ist es ja so, dass die Patienten auch noch multimorbide sind. Das heißt, sie nehmen vielleicht auch noch viele Medikamente ein, die auch noch Wechselwirkungen haben können.
Jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, über die Extremen. Also wenn das Kind schon irgendwie in den Brunnen gefallen ist. Was mache ich denn, wenn jetzt zum Beispiel wie in meinem Fall, ich habe mir jetzt die Zähne geputzt, ich habe Zahnseide benutzt und da blutet das Zahnfleisch jetzt ein bisschen. Ist das schon das erste Anzeichen dafür, dass eine Parodontitis besteht, oder ist da erstmal kein Grund zur Sorge? Also ab welchem Moment sollte ich mir dann vor allen Dingen auch dann irgendwie mal den Weg zum Zahnarzt auf jeden Fall auf die Fahne schreiben?
Also ich würde Folgendes sagen, wenn jetzt das leicht blutet, dann ist es schon mal ein Warnhinweis. Ja. In diesem Fall sollte man in jedem Fall mal den Zahnarzt aufsuchen. Ich würde nicht sagen, dass es schon gleich eine sehr schwere Parodontitis ist, sondern eher vielleicht am Anfang noch eine Gingivitis. Und da kann man sehr viel selber tun. Also die Gingivitis, die liegt zum Beispiel bei mir in der Hand. Da geht es eben darum, eine gute Zahnpflege zu erreichen. Das ist natürlich nicht bei jedem gleich, weil jeder Mensch ist ja individuell unterschiedlich, hat unterschiedliche Zahnstellungen, hat unterschiedliche, sage ich mal, schwierige zu putzende Bereiche, wie zum Beispiel Interdentalräume, also der Raum zwischen den Zähnen. Das kann mal größer, kann mal kleiner sein. Da gibt es dann auch Hilfsmittel, eben so zu nennen Zahnseide, die man da nehmen kann. Aber das bringt ja nichts. Ich sagte, du musst Zahnseide nehmen, weil das musste man ja auch gelernt bekommen. Wie benutze ich denn die Zahnseide? Wie mache ich das gezielt bei mir? Es gibt auch unterschiedliche Arten von Zahnseide, gewachst oder ungewachst. Das muss ich eben individuell mit dem Patienten besprechen und ihm auch erklären. Genauso die Putztechnik, ja. Man sollte eben auch eine Zahnbürste nehmen, die nicht zu groß ist, am besten mittelharte Borsten, die ein planes Borstenfeld hat und natürlich auch eine entsprechende Zahnpasta. Darauf ist eben besonders Wert zu legen. Zum einen, dass wir zwei verschiedene Fluoride haben, das Natriumfluorid und das Ammoniumfluorid. Das wäre wichtig und vor allen Dingen jetzt für das Zahnfleisch, dass sich das besser sozusagen wieder durchbluten lässt oder dass es besser durchblutet wird, wären jetzt zum Beispiel ätherische Öle sinnvoll, die man einwenden kann, oder Kamillenblütenextrakte. Also Bisabolol oder Panthenol oder eben auch Menthol, Thymol, Eugenol, Eukalyptol. Das sind so die klassischen ätherischen Öle. Die haben jetzt den Vorteil, dass sie auch auf die Mikrodurchblutung einwirken. Also Mikrodurchblutung heißt eben feinste Durchblutung, die ja durch den Diabetes geschwächt ist. Die kann man mit diesen Zusätzen, wieder ein bisschen anregen, dass die Situation besser wird. Und dann wird sie besser, was auch auf die Abwehr hinkommt, sodass dann die Gingivitis, also die entzündliche Form von Zahnfleischentzündung, wo eben noch nicht jetzt der Zahnhalteapparat wie bei der Parodontitis gleich betroffen ist, das kann ich noch vorher in den Griff bekommen. Aber da muss ich, wie gesagt, auch dann öfters zum Zahnarzt gehen und sogenannte professionelle Zahnreinigung machen lassen. Das ist dann das, was die fortgebildete Kraft machen kann, also zahnmedizinische Prophylaxeassistentin, Dentalhygienerin, die sind da sehr fit auf dem Gebiet und die üben dann aber auch nach dieser professionellen Zahnreinigung mit dem Patienten wieder die individuellen Putztechniken oder die individuellen Problemzonen, wie man da rangeht. Das üben die ein, oder das ist eigentlich auch nur dann in der Kombination sinnvoll, wenn es der Patient zu Hause umsetzen kann.
Ich hätte noch mal eine Nachfrage zu der Zahnpasta.
Ja.
Jetzt gibt es da ja unglaublich viele. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen.
Mhm.
welche kaufe ich denn da? Weil ich meine, das reicht ja auch von der Preisspanne von 79 Cent bis 7, 8 Euro.
Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich würde mal so sagen, der gesunde Mittelweg wäre hier das Mittel der Wahl. Wichtig ist eben darauf zu achten, du hast es vorher gesagt, mit der Karies, das ein Problem ist. Das ist natürlich ein Problem eher, sag ich mal, oberhalb der Zahnwurzel, also oberhalb auch des parodontalen Systems. Allerdings ist es so, wenn wir eine Parodontitis haben, dann geht ja nicht nur der Knochen zurück, sondern mit dem Knochen geht auch das Zahnfleisch zurück. Und dann haben wir sowas, was wir im Fachjargon freiliegende Zahnhälse nennen. Und für diese freiliegenden Zahnhälse ist es jetzt sehr wichtig, dass ich da gute Fluoridzusätze habe. Also eben zwei, dieses Aminfluorid und dieses Natriumfluorid. Das sollte zum Beispiel eine gute Zahnpasta haben. Dann bin ich auf der Schiene auch jetzt als Spätfolge nach einer Parodontitis-Behandlung mit den empfindlichen Zahnhälsen auf einem guten Weg. Und der Gag ist dabei, dass dann eine sogenannte Fluorapatitschicht entsteht. Und die ist stabiler als die eigentliche Schicht, die der Zahn sonst von Haus aus hat, also von der Zahnentwicklung. Eben dieses Hydroxylapatit wird sozusagen durch Säureangriffe, die OH-Ionen, Hydroxylion herausgelöst. Und wenn ich jetzt Fluorid, Natriumfluorid, ist ja das Salz vom Fluorid, anbiete, dann bildet sich das Fluorapatit und das ist deutlich stabiler gegen Säureangriffe als das eigentliche Hydroxylapatit. Und deswegen macht es, wie gesagt, diese beiden Fluorzusätze im etwa ungefähr 1500 Parts per Million. Das steht dann drauf, auch auf dem Beipackzettel oder entsprechend auf der Schachtel vorne Zahnpasta. Da würde ich sehr darauf achten. Das ist das eine. Der andere wichtige Aspekt, gerade auch bei empfindlichen Zahnhälsen, die auch freiliegen, ist der sogenannte RDA-Wert. Das nennt sich jetzt ein Fachjargon, eben ein Wert, wo ich dann zum Beispiel schaue, dass der bei etwa 30 liegen soll. Das ist sehr sanft. Und dann mache ich keine Putzschäden, weil wenn ich jetzt natürlich das Zahnbein freiliegen habe, das ist deutlich weicher als der Zahnschmelz und ich arbeite jetzt da kräftig mit einer sehr abrasiven Zahnpasta, dann kann ich mir auch Putzschäden sozusagen holen. Und das Dritte wäre, wie gesagt, eben das Zahnfleisch zu stärken. Da geht es darum, dass man eben auch neben diesen ätherischen Ölen, wie dieses Minzöl, Menthol oder Citronellol oder Eukalyptol, was dann die Mikrodurchblutung stark verbessert, eben auch noch vielleicht Xylitol dabei habe, weil das reduziert zum Beispiel die kariogenen Bakterien. Das wäre so die wichtigsten Aspekte bei der Zahnpasta.
Also wenn ich was Süßes esse, dann am besten zum Mentholbonbon greifen?
Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Oder eben dann die Zähne putzen. Allerdings sollte man darauf wieder achten. Viele essen was Süßes und putzen die Zähne gleich. Das soll man nicht tun. Man soll erst so etwa 20, 30 Minuten warten, weil der Säureangriff sofort da ist und dann der Speichel noch nicht wieder seine Schutzfunktion erreicht hat, damit ich nicht sozusagen auf eine angeraute Fläche direkt gleich drauf gehe und dann noch möglichst abrasiv sozusagen die Zähne putze. Das wäre schlecht.
Also ich höre raus, ich muss nicht gänzlich auf was Süßes verzichten. Oder sollte man das doch lieber lassen?
Das ist natürlich auch etwas, was mit dem Diabetes zu tun hat. Man muss natürlich da aufpassen. Man sollte eine möglichst vollwertige Kost einnehmen und natürlich, was Süßigkeiten angeht, das sehr reduziert machen. Vielleicht auch am besten nur einmal am Tag. Was weiß ich, als Dessert oder so, wenn man das unbedingt braucht. Aber nicht verteilt über den Tag. Das wäre ganz schlecht. Also wenn man jetzt eine Tafel Schokolade hat, sage ich mal, und man isst dann so alle halbe Stunde so ein Stück Schokolade, dann geht nämlich der pH-Wert, also der Säurewert, nach unten sozusagen. Und ich habe dann ein saures Milieu, was mir wieder die Zähne entmineralisiert. Dann brauche ich wieder diese halbe Stunde, von der ich vorher gesprochen habe, bis man wieder in den basischen Bereich geht, also wo das dann nicht so gefährlich ist für die Zahnhartsubstanzen. Und wenn ich natürlich wieder dann nach einer halben Viertelstunde wieder ein Stückchen esse, dann komme ich sozusagen, wenn ich das wie so eine Wippe mir anschaue, immer mehr in die Entmineralisierungszone. Also ich muss im Prinzip über den Tag gesehen mehr mehr, sage ich mal, neutrale oder basische Situationen in der Mundhöhle haben als saure. Weil wenn die Säure zu oft angreift, dann können die natürlichen Repair-Mechanismen über den Speichel nicht mehr wirken. Ich habe dann die Zahnpasta, aber eben nur vielleicht morgens und abends. Also zweimal am Tag wäre ja mindestens sehr wünschenswert. In so einem Fall vielleicht wäre es auch durchaus dreimal am Tag toll. Und da sind wir natürlich froh. Wir sagen immer so 5 Minuten als Regel, weil die Patienten eh abkürzen. Und wenn die dann bloß 2,5 Minuten machen, dann sagen wir, okay, mit 2 Minuten kommt man auch gut hin. Aber wenn wir das gleich nur auf 2 Minuten sagen, dann putzen sie einmal schön durch und fertig ist es, die Laube.
Frank, gibt es denn noch was man als Typ-2-Diabetiker in meinem Fall oder aber auch vielleicht als Typ-1-Diabetiker bei der Zahnpflege besonders beachten sollte?
Also wichtig ist, dass man dauerhaft diese Zahnputztechniken, von denen wir vorher gesprochen haben, einhalten sollte. Also man muss jetzt da schon als Risikopatient da mehr Zeit in Anspruch nehmen, das einfach auch in den Tagesablauf einbauen. Also nicht dann hektisch morgens, sag ich mal, nach dem Frühstück oder wie auch immer, den Raum verlassen und wegrennen. Ich habe ja gesagt, man kann auch 20 Minuten danach warten. Entweder baue ich mir da noch eine andere Pause mit ein, was ich noch vorbereiten will für den Tag und kann dann noch zu Hause putzen. Und jetzt als zusätzlicher Benefit, gerade wenn ich diese Erkrankung habe, einfach es gibt so Zahnbürsten, die ich falten kann, besser gesagt, oder zusammenschrauben kann. Da ist dann auch Zahnpasta mit da in so einem kleinen Box, die kann ich also mitnehmen. Dann kann ich auch jederzeit im Büro oder im Geschäft, in der Schule oder wo auch immer eben auf die Toilette gehen. Das ist in der Schweiz zum Beispiel gang und gäbe. Das ist wie beim Händewaschen, da putzt man sich die Zähne, da guckt auch keiner blöd, dass man das macht. Und wie gesagt, die Hilfsmittel, also Interdentalraum, Bürstchen, Zahnseide, das muss ich wissen, wie es geht, oder auch elektrische Zahnbürste. Ich empfehle immer beides, mal elektrisch zu bürsten, mal manuell zu bürsten. Entscheidend ist, wie auch Professor Einwag hier von Stuttgarter ZFZ-Institute sagt, sehr plastisch, der Dreck muss weg. Und das ist das, was eben gemacht werden muss. Was jetzt ein Problem zum Beispiel ist, und dafür können die Diabetiker nicht, und die, sage ich mal, jetzt diese schwere Form der Parodontitis haben, wo wir eben Keime haben, im gramnegativen Bereich, sogenannte Anaerobier. Und die kann ich zum Beispiel mit einer Sonde testen. Also das heißt, da gibt es so eine Papiersonde in die Tasche. Dann wird es eingeschickt, wie gesagt. Dann schaue ich, was ist jetzt da. Und dann kann man entsprechend auch noch zum Beispiel als Therapie so ein Metformin-Gel nehmen. Gerade das kann ich dann auch in die Tasche applizieren. Gibt es also auch Möglichkeiten, wo man das sogar zu Hause machen kann, dass man da entsprechend dann selber mal wie so eine kleine Tablette sieht es aus, die man in die Tasche dann reinmacht oder Gel eben von außen aufträgt. Das wäre sozusagen nochmal der Benefit, den ich dann davon habe, wenn ich das also entsprechend einsetze.
Bekomme ich das vom Arzt oder bekomme ich das irgendwo in der Drogerie gekauft?
Also da würde ich jetzt immer empfehlen, du hast ja gesagt, du warst bei dieser Zahnärztin, die das, sage ich mal, in Anführungszeichen ein bisschen locker genommen hat, nicht so genau jetzt auch diesen PSI-Screening-Test gemacht hat. Ich würde dir zuerst empfehlen, such dir einen spezialisierten Zahnarzt oder Zahnärztin der Parodontologie, also einen Fachzahnarzt oder auch einen Master of Parodontologie. Da würde ich gezielt hingehen und diese Fachzahnärzte oder Kollegen, die sind dann auch sensibilisiert, die können mit dem Krankheitsbild Diabetes und Parodontitis besser umgehen, können sich individuell anschauen, was ist jetzt bei dir genau erforderlich, brauchen wir dieses Gel, von dem ich gesprochen habe, oder braucht man das jetzt nicht. Also das muss man eben dann auch genau sich anschauen. Dieses Metformin-Gel, so nennt sich das. Und da würde ich jetzt nicht generell sagen, einfach selbst was holen und das machen. Ich würde das in Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt machen. Genau. Und immerhin muss man sehen, das Parodontitis-Problem ist ein großes Problem. Wir haben 28 Millionen behandlungsbedürftige Parodontitis-Patienten in der Bundesrepublik. Und leider werden eben viel zu wenig behandelt, weil man es A, vielleicht nicht richtig diagnostiziert hat, und B, weil natürlich auch viele Diabetiker manchmal leider nicht wissen, dass sie Diabetes haben. Und deswegen würde ich sagen, geh zum Fachzahnarzt, der kann das mit dir genau besprechen und dann kann man sagen, okay, hier gezielt bei dem, bei dem, bei das, weil es hängt ja auch davon ab, wie ist die Mikrobiom, wie ist die Flora in der Tasche, wie liegt das vor, was haben wir als genetische Einwirkung noch darauf, damit man da gezielt drauf eingehen kann.
Ja, Frank, dann vielen Dank für diese Einblicke. Ich bin jetzt auf jeden Fall ein ganzes Stück schlauer geworden. Ich glaube, den nächsten Anruf, den ich mache, wird auf jeden Fall mal bei meiner Zahnärztin nochmal sein und dort einen neuen Termin zu machen, um das Ganze nochmal vielleicht ein bisschen mehr unter die Lupe zu nehmen.
Genau, also ich würde sagen, geh ruhig nochmal zu ihr, sprich sie gezielt darauf an, dass du Diabetes hast. Und sie soll auf jeden Fall diesen PSI-Screening-Index oder diesen Test machen. Und wenn das dann nicht funktioniert und sie nicht, sage ich mal, so auf dich eingeht, dann geh bitte zum Spezialisten, Fachzahnarzt für Periodontologie, Master of Periodontologie. Das wäre mein Tipp für dich. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielleicht auch noch für alle, solltet ihr noch Fragen haben, dann wäre das auch kein Problem. Können wir das irgendwie lösen? Wir finden eine Lösung, dass wir nochmal miteinander quatschen oder wie auch immer per Mail.
Super, vielen Dank, Frank.
Sehr dann noch einen schönen Tag und schönes Wochenende. Bis dahin, tschüss.
Gleichfalls, tschüss.
Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf www.diabetes.de.org/podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. In 2 Wochen gibt es die nächste Folge der 5. Staffel. Dann gehen Dr. Meinolf Behrens und Ivo Rettig spazieren und unterhalten sich über das Thema Reisen mit Diabetes. Denn obwohl Reisen natürlich auch mit Diabetes möglich ist, braucht es doch eine gute Vorbereitung und man muss so einiges beachten. Bis dahin und auf Wiedergehen.
Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.